Ich würde erstmal in die gelernten Anlageklassen wie Aktien, ETFs und vielleicht sogar noch eine Anleihe investieren. Wenn ich aber eine entsprechende Sparquote habe, dann würde ich den zweiten Tipp folgen, so wie das eben Profis und Großverdiener und vermögende Menschen tun, die 5 bis 20% von ihrem liquiden Vermögen auch in alternative Anlageklassen stecken. Und da sind wir ja, da sind Sachwerte. Das heißt, ich würde nehmen einen fiktiven Wert an, 100.000 Euro auf dem Konto, das möchte ich gerne anlegen, dann würde ich halt maximal 20.000 Euro auch in Sachwerte investieren.
Hier ist Christoph Bursek und du hast eingeschaltet bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Fonds investieren in Unternehmen. Ich investiere in meine Kinder und meine Ex-Frau. Meine Kinder investieren in lustige digitale Klamotten für ihre Spielavatare und meine Freundin investiert ihre Geduld in mich. Und mein Gast heute investiert in zeitlose Sammlerstücke. Ich habe Malte Häusler bei mir. Er ist der CEO und Co-Founder von Timeless Investments. Vor 2 Jahren konnte ich kaum eine Stunde in Ruhe auf Klo sitzen, ohne irgendwelchen Feeds die Werbung für Timeless Investments zu sehen. Aber was ist seitdem passiert? Ich freue mich, dass Malte uns Auskunft darüber geben wird, wo Timeless Investments steht, was super funktioniert hat und was er vielleicht auch unter keinen Umständen sich so nochmal wünschen würde. Ist zumindest das, was ich vorbereitet habe. Malte, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich hoffe, damit habe ich eine gute Intro gemacht und du hast ein bisschen Lust auf das Gespräch.
Hallo Christoph, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Das war bisher die beste Intro, die ich gehört habe.
Ich fand sie sehr. Ich habe es nicht verstanden. Kannst du bitte nochmal sagen? Ja, alles gut. Das freut mich. Dann kannst jetzt nur noch bergab gehen.
Ja, alles gut. Perfekt. Nein, ich denke nicht.
Malte, wann ging Timeless Investments an den Start und was war eigentlich das erste Investment bei euch?
Wir haben im Februar 2021 das erste Asset tokenisiert. Das war ein Nike Air Off-White Chicago. Den haben wir mittlerweile auch wieder verkauft. Der war 4.500 Euro schwer. Das Ding war das allererste Investment auf unserer Plattform. Das war sozusagen der Proof of Concept für den weiteren Rollout in den Folgejahren. Ob wirklich Retail-Investoren dann in sowas wie Sneaker eben anteilsmäßig investieren. Das hat wunderbar funktioniert. Wir sind dann sehr, sehr schnell mit weiteren Sneakern nachgezogen und dann auch in andere Asset-Klassen reingewachsen. Uhren, Kunst, Spirituosen, alles, was so ein Sammlerherz eigentlich erwarten würde, und bieten mittlerweile über 8 verschiedene Kategorien dauerhaft zum Investieren an und haben jetzt auch mittlerweile 40 Millionen Euro Assets under Management.
Jetzt hast du schon so ein paar Begriffe gesagt, die musst du uns vielleicht noch erklären. Ihr habt tokenisiert, Anteile und so weiter. Wie funktioniert Timeless Investment, ganz kurz erklärt?
Ist eigentlich sehr simpel. Wir tokenisieren diese Sachwerte für unsere Partner, die sie dann auf unserer Plattform anbieten und verkaufen an die Endkunden. Tokenisierung ist die Aufteilung in digitale Anteile. Ein Abbild des realen Wertes wird auf der Blockchain gespeichert, in Tokenform abgelegt, und diese Tokens können dann erworben werden, a 50 Euro. Das heißt, wir machen seltene exklusive Sammlerstücke zugänglich für jeden und erschwinglich, um darin auch zu investieren und dann eben an der Wertentwicklung zu partizipieren. Die Technologie dahinter ist die Blockchain. Das heißt, alle diese Tokens sind auf der Blockchain gespeichert und eigentlich derzeit auf Polygon. Wir sind mal auf der EOS-Blockchain gewesen, sind aber gerade umgezogen sozusagen in ein neues Blockchain-Heim, auf eine neue Blockchain, und haben, wie gesagt, die digitalen Zwillinge auf der Blockchain abgelegt, und die Technologie ermöglicht uns eben die Skalierung zu sehr überschaubaren Kosten, weil man eben alle Sachwerte sauber und eindeutig beschreiben kann, diese Information auf der Blockchain ablegt und ja, damit eben die Erfordernisse der Tokenisierung halt erfüllt, um diese digitalen Anteile dann auch nachweislich jedem einzelnen neuen Eigentümer sozusagen zuzuordnen. Ja.
Wenn ich mich zurückerinnere, Besitz ist irgendwie der, der es in der Hand hat. Eigentum ist irgendwie der, dem es gehört. Bei Immobilien und so ist es relativ gut. Da gibt es ein Grundbuch. Wie ist das bei Sneakern? Also wenn da irgendwie eine Blockchain sagt, 50 Euro davon gehören mir, aber du sagst, aber ich habe sie an den Füßen. Wie sieht es denn da aus?
Also wir schreiben diese Information auf die Blockchain, das heißt, die Blockchain selber sagt es dir nicht, da wird genau dieses Eigentumsverhältnis drauf dokumentiert. Der Kunde erwirbt bei uns Bruchteilseigentum und den Token. Das bedeutet eben, in diesem Token ist das Bruchteilseigentum festgeschrieben. Du erwirbst im Prinzip mit dem Kauf dieser Anteile einen Anteil am Sachwert. Dieser Kaufpreis und diese vertraglichen Rahmenbedingungen sind in einem Kaufvertrag festgehalten. Den hast du dann sozusagen als Proof of Purchase bei dir. Ja, das heißt, du kaufst im Prinzip ein digitales Gut.
Ihr seid eine deutsche Firma, oder?
Wir sind eine deutsche Firma, sind in Berlin entstanden als GmbH. Wir haben ursprünglich mal was ganz anderes gemacht, nicht im Fintech-Bereich, sondern im Automotive-Bereich. Mit unserem Seed-Investor Porsche haben wir damals schon eine Fahrzeugmanagement-App für seltene Fahrzeuge entwickelt, um eben die Provenienz dieser Fahrzeuge nachweisen zu können, lückenlos, wo dann die Informationen von Datenpartnern und Servicepartnern zum Fahrzeug dazu attribuiert wurde, um eben eine lückenlose Fahrzeughistorie zu erzeugen. Und aus dem Gedanken heraus, dass dann Sammler, die auf dieser Plattform ihre Fahrzeuge verwalten, eigentlich auch einen neuen Käufer suchen für diese Fahrzeuge, wo man dann eine Beziehung herstellen kann von einem zu vielen, kam uns auch die Idee, dass das ja für viele andere Sachwerte auch eine tolle Idee ist und dafür gar kein Finanzprodukt am Markt existiert in Europa. Und so ist damals die Idee von Timeless Investments entstanden, dass wir sagen, naja, wenn man das für Autos kann, kann man das auch für alle anderen exklusiven Sachwerte und Sammlerobjekte tun und dafür einen eigenen Markt erzeugen.
Jetzt seid ihr seit ungefähr, du warst noch nicht fertig, erzähl bitte.
Weil ich wollte nur sagen, das Investieren in Sachwerte ist ja nichts Neues. Das ist ja, das haben wir jetzt ja nicht erfunden. Das passiert ja schon in Kreisen, die viel Geld haben seit Dekaden oder auch seit Jahrhunderten. Immobilien ist ein super Beispiel, ist auch ein alternatives Investment. Das kann man auch nur machen, wenn man das nötige Kleingeld hat oder eine gute Bank mit einer entsprechenden Finanzierung und einer Kreditwürdigkeit. So, das Ganze ist halt jetzt im Prinzip ein Marktsegment, was vielen potenziell Interessierten verschlossen war in der Vergangenheit, was wir geöffnet haben.
Jetzt habe ich mir in der Vorbereitung so ein bisschen durchs Internet gewühlt und geguckt, was ich so finde. Ist ja auch viel passiert in den letzten 4 Jahren. Was könnten so Phasen sein, die bei euch passiert sind, über die man auf jeden Fall stolpert, wenn man mal so ein bisschen nach euch googelt?
Ja, du hast das vorhin schon ganz gut erzählt, als du auf dem stillen Örtchen gesessen hast und eigentlich überall nur Timeless gelesen hast. Wir sind am Anfang sehr stark, sehr schnell mit einer sehr digital affinen Community gewachsen, um das Produkt grundsätzlich erstmal im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen, weil es ja was ganz Neues ist. Man muss dafür erstmal entsprechende Aufmerksamkeit generieren. Das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Und dann muss man sich diese gewonnenen Interessenten und Kunden auf der Plattform genauer anschauen und schauen, ob das spontan und Einmalkäufer sind oder ob das Kunden sind, die langfristig Interesse haben, Vermögensaufbau zu betreiben, auch im alternativen Investmentbereich, worunter ja unsere Kategorie fällt. Und da muss man die Spreu vom Weizen trennen. Das bedeutet, man muss sich langfristig entscheiden, mit welchen Kunden möchte man denn arbeiten. Und wir haben uns entschieden, mit den Kunden zu arbeiten, die privat an Vermögensaufbau interessiert sind. Bedeutet, alle die, die in Lohn und Brot stehen oder selbstständig sind, erfolgreich sind, sich im Prinzip durch ihr Geld finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit aufbauen möchten, indem sie investieren. Viele machen das mit Aktien, ETFs, Kryptos oder Anleihen und die dann auch offen sind für neue Ideen, für neue Konzepte, für neue Segmente, für neue Kategorien. Das sind eigentlich unsere jetzigen Zielkunden, auch die, die am meisten bei uns aktiv sind.
Wenn man so einen Kunden hat, der für 50 Euro einen Anteil kauft und dann alle Vierteljahre nachfragt, wann kriege ich denn 200 Euro zurück, das ist schon ganz schön nervig, ne?
Das ist nicht nervig, das ist ganz normal. Das ist nämlich eine neue Kategorie und erstmal muss man verstehen, dass jeder Wiederverkauf Liquidität braucht und dass diese Investmentkategorie grundsätzlich eine illiquidere Kategorie ist als eine Aktie. Die ist nicht überall handelbar. Ich würde es gerne haben, dass es schon überall handelbar ist. Da sind wir noch nicht, da wollen wir natürlich hin. Aber der Weg dahin ist lang und das bedeutet eben auch, dass man grundsätzlich vom Charakter her ein Produkt gekauft hat, was eher einen mittel- und langfristigen Investitionshorizont hat, weil auch Sachwerte als solche in ihrer Wertentwicklung eher wertstabil sind und auch nicht allzu volatil sind. Das heißt, gut, kommt auch aufs Segment an, auf den Sachwert selber, ob es jetzt eine Sammelkarte ist oder ein Auto, ist schon ein Unterschied. Kann ich gleich noch was dazu sagen. Aber grundsätzlich hat man eher einen längerfristigen Anlagehorizont, als dass man sagt, ich habe jetzt einen Krypto-Coin gekauft, den möchte ich gerne heute kaufen und übermorgen wieder verkaufen, weil ich schnell Geld machen möchte. So, wenn das die Erwartungshaltung ist, sollte man eben auch nicht unbedingt mit Sachwerten handeln, weil das eher ein langfristiger Anlagecharakter ist, grundsätzlich. Natürlich in dieser Tokenform, wenn Liquidität in einem Zweitmarkt entsteht, wie es auch bei uns entstanden ist, hat man natürlich die Chance, vorzeitig auch wieder auszusteigen und mit Gewinn oder mit zu Einsatzkosten eben zu verkaufen. Und das haben natürlich auch viele in der ersten Anfangsphase probiert. Und jetzt haben wir einen sehr stetigen und regen Handel im Zweitmarkt, aber es ist natürlich auf unsere Plattform derzeit leider noch beschränkt. Daran arbeiten wir, dass das sich demnächst ändert. Aber damit hast du natürlich auch eine eingeschränkte Liquidität. Wir sind ja, ja. nicht bei der Börse gelistet und können uns über einen Stockticker anbieten.
Ihr sagt, bis zu 96 Monate kann irgendwie so eine Haltbarkeit, also 8 Jahre ungefähr, kann irgendwie ja. passieren, kann auch früher gehen. Ihr habt so Beispiele online, dass es irgendwie teilweise irgendwie nach wenigen Monaten oder weniger Monaten verkauft wurde. Ungefähr zwischen 700 und 800 Investments habt ihr? Kommt das ja, ganz grob hin?
Wir haben jetzt ziemlich genau über 830 aktuell über die Plattform tokenisiert und vollständig ausfinanziert. Und davon haben wir 49 abverkauft oder abverkaufen lassen von der Plattform. Bedeutet bei uns, ein Interessent macht uns ein Angebot, also der Plattform, und sagt, ich würde das gerne rauskaufen zum Preis X. Und diesen Preis X stellen wir dann der Eigentümergemeinschaft vor. Diese Eigentümergemeinschaft muss dann abstimmen mit einem Voting-Prozess, ob sie dem Preis, der angeboten wird, zustimmen oder nicht. Und wenn die Mehrheit, also 50% plus 1, diese Entscheidung fällt, dass verkauft werden soll, dann versuchen wir als Plattform, diese Transaktion abzuwickeln und durchzuführen. Gutes Beispiel ist Fahrzeugverkauf. Ja, der kann sich ja das Auto angucken, Probe fahren und dann sagen, ist nichts für mich. Dann habe ich trotzdem gefragt und gefragt, würdet ihr für den Preis verkaufen? Weil der muss mir natürlich vorher ein konkret und ernst gemeintes Angebot entgegenbringen, damit wir auch diese Sachwerte im Prinzip überhaupt aus dem Zweitmarkt herausnehmen und pausieren für die Zeit, wo wir quasi diese Abstimmung durchführen lassen. Wir müssen natürlich ein bisschen filtern, was da an ernst gemeinten und nicht ernst gemeinten Angeboten kommt. Aber dann hat man im Prinzip die Möglichkeit, Ware direkt bei uns aus der Plattform rauszukaufen als Sammler. Und dann werden auch diese Profite, die dann dabei generiert werden, direkt über unsere Plattform an die Endkunden, die investiert sind, ausgezahlt.
Ah, das ist ganz spannend. Das heißt, wahrscheinlich verkauft ihr dann auch nicht unterm Einstiegspreis, wenn es nicht notwendig ist, sondern ich habe selber sozusagen eine kleine Möglichkeit mitzubestimmen, ob ich denke, vielleicht, ich stimme dagegen, weil ich glaube, das wird noch viel mehr, oder ich stimme dafür, weil es mir gut gefällt. Ah, spannend, okay.
Richtig,
okay, genau. Das heißt, ungefähr 50 Exits habt ihr gemacht, 750 oder sowas sind vielleicht noch offen. Okay, und du hast gerade eben gesagt, das Auto, Probefahren und so weiter, stimmt, die ganzen Assets, die müssen ja irgendwo rumliegen.
Richtig.
Wie habt ihr das verteilt? Habt ihr eine riesen, so eine Halle wie bei Indiana Jones, wo irgendwie alles drin liegt, oder wie macht ihr das?
Nein, wir haben das weltweit dezentral aufgesetzt, wie das ein Profisammler macht. Bedeutet, wir haben teilweise eben auch Zollfreilagerstrukturen aktiviert. Beispielsweise in der Schweiz ist ein größeres Zollfreilager angemietet. Wir haben was in England im Zollfreilagerbereich, in Frankreich. Wir haben was in Amerika. Wir haben auch Lagerstätten an verschiedenen Orten in Deutschland. Und natürlich muss man dann auch sagen, was wird da wie wo gelagert? Also eine Uhr kannst du einfacher lagern in einem Schließfach als zum Beispiel ein Auto. Das muss ja gewartet werden. Ein Gemälde beispielsweise muss immer wohl temperiert sein. Das heißt, es muss klimatisiert gelagert werden. Ein Wein ist nochmal was ganz Besonderes. Da muss sich also jemand drum kümmern, muss auch die Flasche dementsprechend behandeln und aufpassen, dass sozusagen an der Verkorkung nichts passiert. Das müssen also Profis machen, die sich mit den einzelnen Verticals dann auch dementsprechend auskennen. Das heißt, wir haben bei professionellen Dienstleistern eingelagert, die sich dann genau um die jeweilige Asset-Kategorie kümmern. Das ist jetzt nicht immer sortenrein, dass also beispielsweise alle Autos irgendwo an einem Standort sind und alle Kunstgegenstände an einem Standort, sondern das sind die Lagerstätten ausgewählt worden, wo die Sachwerte auch perfekt gelagert werden können. Aber beispielsweise Wein würde ich jetzt nicht in ein gemischtes Warenlager geben. Das liegt beim Profi, das liegt dort bei einem Profi, der auch Wein verkauft, der dann auch gleichzeitig die Lagerung mit anbietet in einem professionellen Setup, weil das gibt's ja weltweit schon für andere Geschäftsvorfälle als für unseres. Deswegen kann man sich diesen Drittanbieter neben bedienen.
Aber es ist ja spannend, dass es Lagerplätze für Bilder, Lagerplätze für Weine, Lagerplätze für Autos und so weiter. Also Autos kann ich mir irgendwie noch ganz gut vorstellen. Und so ein Bild wird dann ja wahrscheinlich, das hängt ja auch nicht im Museum. Das heißt, das wird dann zu der Zeit auch nicht genossen. Das liegt dann wahrscheinlich meistens irgendwo verschlossen rum, ne?
Das liegt in einem der Lagerstätten, sicher verwahrt sozusagen, eingepackt, in Transportkiste und Folie und wie auch immer, Licht verschlossen etc., liegt das eingelagert. Was wir natürlich tun, ist, dass wir die Ware rausholen für Pop-Up-Events oder eben auch für Partner, die das gerne ausstellen wollen, dass wir dann dauerhaft irgendwo physisch präsent sind. Das ist auch eins der Themen, was ich hier auch gerne natürlich ansprechen möchte. Also wir sind immer an Partner interessiert, die Lust haben, sowas sich dauerhaft auch in ihre Räumlichkeiten zu stellen, zu hängen, zu legen, wenn das entsprechend möglich ist mit den Sicherheitsbedingungen von einer Versicherungsperspektive heraus. Aber die Ware muss natürlich auch mal gezeigt werden, ne? Dass wir zeigen können, dass es das wirklich alles gibt. Wir holen Teil dieser Ware immer wieder zu Veranstaltungen, wo wir selber auf Messen und Events auftreten und so weiter raus und nehmen das dann mit. Das ist natürlich nur eine ganz kleine Auswahl von dem, was wir eigentlich alles haben. Ja, es ist sehr traurig, es sind ganz viele tolle Sachen. Ich habe den großen Luxus mit meinem Team, dass wir regelmäßig selber Hand anlegen dürfen und müssen, weil wir Inventur machen dürfen oder müssen für den Wirtschaftsprüfer, für uns selber sowieso, dass alles da ist, dass wir unsere Prozesse sozusagen so aufgesetzt haben, dass wir regelmäßig schauen, ob alles so ist, wie es sein soll, und dann kommt irgendwie auch mal eine Zollprüfung, ja, also muss andauernd mal auch selber diese Ware dann anfassen, bewegen, auspacken und wieder einpacken. Und das sind natürlich dann auch Momente, wo man denkt, meine Güte, da liegt so viel Wert in einer Sache gebunden, das ist schon eine Schande, dass das nicht einer Vielzahl von Leuten dauerhaft gezeigt werden kann.
Nun musst du ein ganz neues Geschäftsmodell etablieren, du musst eine neue Firma aufbauen, du musst Vertrieb sorgen, und dann auf einmal wachst du morgens auf und dann wird gesagt, ach übrigens, es wurden gerade ein Teil deiner Uhren geklaut. Das ist auch passiert, ne? Dass in einem Lagerraum von euch eingebrochen wurde und Uhren entwendet wurden. Und was passiert dann?
Richtig, das ist auch leider passiert im November 2022. Das war ein Drittanbieter, den wir ausgewählt hatten. Das war ein großer Tresoranbieter, wo wir auch einen Wertraum angemietet hatten, wo ein Teil unserer Uhren eingelagert war. Dieser Raum wurde kompromittiert. Da sind die Einbrecher rein und haben im großen Stil Ware rausgeholt. Unter anderem
1000 Uhren, glaube ich, wurden geklaut oder so, ne?
Also das war der größte Schaden von einem Mieter. Da war ein Großmieter drin, die Watchmaster. Das ist eine Gruppe, die sich um Luxus-Vintage-Uhren und deren Weiterverkauf gekümmert hat. Die hatten da, glaube ich, eins ihrer größten Lager in Deutschland. Und da sind von denen am allermeisten Uhren weggekommen. Also die überwiegende Mehrzahl war von denen. Aber nichtsdestotrotz, da sind ja noch ganz viele andere Schließfächer und Werträume auch geöffnet worden und die Ware mitgenommen worden. Das heißt, es war ja durch die Bank weg. Es ging nicht nur um Uhren, da wurden ja auch andere Wertgegenstände geklaut.
Ist das für euch eine Herausforderung gewesen? Oder sagt ihr, ist ja versichert, ist zwar nervig, aber am Ende kommt jeder an sein Geld? Oder ist das schon auch ein Moment, wo dann viele Leute sagen, jetzt investiere ich erstmal 2 Jahre gar nichts, weil ich erstmal sehen will, was passiert?
Ist in der Tat eine große Herausforderung gewesen und immer noch, aus den genannten Gründen, die du gerade gesagt hast. Auf der einen Seite gibt es natürlich dann, wenn sowas passiert, Kundenzurückhaltung, die sagen, Mensch, erstmal gucken, was da jetzt weiter passiert und was da rauskommt. Und wenn man sich den Fall leider ganz genau anschaut, dann ist das auch kein trivialer Einbruch gewesen, sondern der wurde mitgeplant und mitgestaltet vom Geschäftsführer der Betreiberfirma. Das heißt also nochmal ein in sich sehr speziell gelagerter Sonderfall, der aktuell auch die Versicherung sozusagen befähigt zu sagen, ich zahle hier erstmal nicht, weil da ist grober Vorsatz passiert und das ist zwar doof für dich, aber ich werde da jetzt nicht in die Leistung eintreten. Und wir versuchen natürlich an der Stelle den Geschädigten ihr Recht zu verschaffen und dort entsprechend mit Nachdruck das Geld einzufordern. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass das auch alles vor Gericht genauso interpretiert wird. Das hoffen wir natürlich alle und das erwarten wir auch, weil das ist ein Einbruchdiebstahl. Aber am Ende des Tages gibt es da eine Rechtsprechung und es gibt dann ein richterliches Urteil über sowas, was dann da entscheidet. Das heißt, dieser Prozess hat sich sehr, sehr lange gezogen und zieht sich immer noch. Das ist also
nichts, das letzte Update ist irgendwie erst ein paar Tage alt bei euch auf der Webseite, ne?
Richtig. Immer dann, wenn es was zu Neues zu vermelden gibt, dann machen wir das auch an die Geschädigten. Aber es hat eben Ewigkeiten gedauert, bis überhaupt dieses Strafverfahren dann, es ist nicht mal ganz abgeschlossen, es ist jetzt erstmal vorläufig abgeschlossen, aber dass man erstmal sozusagen Mittäter identifiziert hat und Tatverdächtige hatte, um denen erstmal die strafrechtliche Anklage zu machen. Das ist ja auch passiert. Und dann konnte man auch erst in die Faktenlage einsteigen und das erstmal für sich bewerten. Das heißt, man kann ja vorher auch nur mutmaßen und gar nichts Konkretes sagen, was da jetzt eigentlich wie was zu interpretieren gibt.
Ja, noch zwei Abschlussfragen zu dem Thema. Weißt du ungefähr, was der Gesamtschaden war? Jetzt nicht nur bei euch, sondern halt wirklich von dem gesamten Einbruch?
Ja, es sind in der Presse kolportierte 49 Millionen. Das heißt, es ist also ein richtiger Großschaden.
Ja.
Davon war definitiv nicht alles versichert. Das hat auch die Presse so herausbekommen. Also ja, da waren natürlich auch Sachen eingelagert, die nicht angegeben waren, das meine ich damit. Für unseren Teil, wir haben alles das, was wir eingelagert hatten, dementsprechend höher versichert und haben das auch alles gerichtlich nachweisen können, dass das wirklich da gelegen hat. Also wir haben ordentlich ja. Buch geführt über unsere, sag ich mal, Inventargegenstände, die wir da für unsere Kunden verwahrt haben. Das heißt, in Bezug auf beweislich gibt es da nichts zu rütteln. Die Frage ist halt natürlich jetzt am Ende des Tages, wie kommt dieser Prozess zu einem guten Ende für jeden?
Ja, und das wird wahrscheinlich nicht morgen zu Ende sein, habe ich rausgehört.
So ist es.
Okay, das heißt, das läuft und parallel machst du viele andere Sachen. Zum Beispiel habt ihr jetzt einen Marktplatz gelauncht, wo ihr sagt, es soll nicht nur darum gehen, dass wir Sachen verwalten oder dass irgendwie alles über uns läuft, sondern ihr wollt auch so ein bisschen demokratisieren, was ihr da erfunden habt und damit auch vielleicht noch viel mehr Leben da reinbringen. Was ist da die Idee hinter dem Marktplatz?
Also die Idee hinter dem Marktplatz ist definitiv das, was andere große E-Commerce-Händler schon vorgemacht haben, um einfach eine weitere, schnellere Skalierung des Geschäftsmodells auch hinzubekommen. Bindet natürlich Ware immer Kapital, das ist das eine, für uns jetzt als Marktplatz. Und wir haben natürlich auch über den Weg, dass wir kuratieren und entsprechend Händler, die also Partner, die bei uns anbieten, zertifizieren, die Möglichkeit, noch viel mehr Angebot auf die Plattform zu holen, als das vorher der Fall war. Das heißt, in diesem ganz konkreten Fall des Marktplatzes sind die Anbieter, das heißt die Partner von uns, diejenigen, die direkt an unsere Endkunden verkaufen. Und wir sind die Plattform, die diesen ganzen Prozess orchestrieren, aber eben nicht mehr selber die Ware anbieten, so wie das ganz am Anfang der Fall war, wo wir selber Ware gesucht haben, eingekauft haben und dann wieder verkauft haben. Jetzt suchen wir die Ware zwar aus, kuratieren und bewerten und zertifizieren die. Das ist immer noch unser Ding. Das heißt, da haben wir die Hand drauf und entscheiden, was und was nicht darf. Aber wir haben eben die Partnerstrukturen aufgebaut, dass wir die regelmäßig bei uns sozusagen Ware anbieten, jetzt in einem Prozess selber ihre Ware, die wir ihnen sozusagen freigeben, weil wir das als Investment-Grade-Produkt erachten, dann bei uns sozusagen listen lassen, ja, anbieten dürfen und hinten raus sozusagen dann ein neuer Eigentümer gefunden wird in ein paar Jahren, nach ein paar Jahren Haltedauer, der dann die Ware gerne als physisches Sachwertinvestment für sich als Sammlerstück rauskaufen möchte und dann bezahlt er sozusagen alle investierten Bruchteilseigentümer aus, wenn das passiert. Und wir sind im Prinzip in der Mitte als Marktplatz und bringen da Angebot und Nachfrage zusammen.
Mein Vater ist irgendwann mal in den 60ern oder sowas, 60er waren das glaube ich, mit einer Air Canada Maschine nach Kanada geflogen und da saß hinter ihm John Lennon. Und da hat er sich natürlich eine Unterschrift geholt und Yoko Ono war mit dabei und Eric Clapton war mit dabei. Die sind alle auf dieser Unterschrift mit drauf. Okay. Ist das dann sowas, wo ich dann zu euch gehen kann und sagen kann, das wäre doch mal was?
Richtig. Wir müssten uns dann entsprechend umschauen, in welcher Kategorie dieses Sammlerstück eigentlich zu verorten ist. Wenn das Pop Culture wäre, ja, beispielsweise, du hättest jetzt nicht nur eine Serviette gehabt, sondern da ist irgendwie vielleicht ein Instrument unterschrieben worden. Ich weiß es nicht. Oder
es ist nur auf dem Air Canada Papier ist das.
Ja, auch das ist ja die Frage, welche Geschichte darum eigentlich noch eine Rolle spielt. Also sind die gerade zu einem Konzert geflogen, zu einem neuen
Plattenvertrag? Genau. Ja, da gibt es tatsächlich eine spannende Geschichte dahinter. Ist sogar bei Wikipedia, so. Warum die da, ja,
Okay, also wenn man sagt, man war auf dem Flug dabei, man hat da eine Unterschrift von allen Beteiligten, dann ist das auf jeden Fall schon mal was wert. Dann ist halt die Frage, wer hat das noch gemacht, wie oft gab es das noch? Wenn das ein Unikat ist, dann kann das natürlich im Vergleich sozusagen zu anderen Unikaten, die schon mal in dem Kontext verkauft und bepreist wurden, interessant sein. Das muss man sich eben anschauen. Gibt es dazu, zu diesem einen Air Canada Unterschriftenblatt nochmal andere Dokumente, die Ähnliches dokumentieren? Und was haben die bei Auktionen und bei Verkäufen für Preise realisiert? So gehen wir daran. Und so analysieren wir das und lassen uns das auch nochmal von Experten, von Dritten, die da wirklich nochmal dediziert Ahnung haben, bestätigen, dass das so ist. Und wir machen selber erstmal die Preisrecherche und die ich sage jetzt mal, Sachwertrecherche und lassen dann nochmal von jemandem, der aus dem Metier kommt, auch das Ganze validieren und prüfen, wenn das was ganz Neues ist. In dem Fall wäre das ja was sehr, sehr Besonderes, um dann zu sagen, wir können dir eine Marktpreisindikation dafür geben. Das ist ungefähr das, was du dafür verlangen könntest. Ne? Weil das
aber das ist sozusagen perspektivisch, könnte das so ein Beispiel sein, wenn es irgendwie passt, dass ich dann irgendwie, okay. Okay, spannend.
Genau.
Immer wenn ich zu Leuten gehe und sage, investier doch mal da rein, ich habe einen heißen Tipp für dich, dann sagen sie, oh Christoph, wenn ich MSCI World ETF nehme, kriege ich 8% im Jahr, kann dein zerschlagen, weiß ich ja selber nicht, aber also ist wahrscheinlich auch genau das Argument, das du jeden Tag von morgens bis abend hörst. Wie antwortest du auf dieses Beispiel, Malte, warum soll ich das Geld zu euch bringen, wenn ich es bei MSCI World für 8% total sicher in Anführungszeichen liegen lassen kann?
Ja, ich würde es differenziert beantworten wollen. Im ersten Schritt würde ich grundsätzlich sagen, wenn das dein erstes Investment ist, würde ich nicht zu mir gehen, sondern ich würde erstmal in die gelernten Anlageklassen wie Aktien, ETFs und vielleicht sogar noch eine Anleihe investieren, um einfach am Kapitalmarkt erstmal mein Geld auch anzulegen, wie das eigentlich jeder tun sollte. Wenn ich aber eine entsprechende Sparquote habe, dann würde ich den zweiten Tipp folgen, so wie das eben Profis und Großverdiener und vermögende Menschen tun, die 5-20% von ihrem liquiden Vermögen auch in alternative Anlageklassen stecken. Und da sind wir ja, da sind Sachwerte. Das heißt, ich würde nehmen einen fiktiven Wert an, 100.000 Euro auf dem Konto, das möchte ich gerne anlegen, dann würde ich halt maximal 20.000 Euro auch in Sachwerte investieren. Und einfach, da muss ja jeder für sein eigenes Risikoprofil dann auch entscheiden. Sachwerte sind wenig korreliert mit Aktienmärkten, sind eigentlich genau wie Gold auch eine Anlageklasse, die weniger volatil ist, in Krisenzeiten sogar eher ein Wertspeicher, ja, und ein größeres Wertsteigerungspotenzial haben, wenn es eben am Kapitalmarkt unruhig wird und auch die Renditemöglichkeiten ausbleiben. Und da das sehr, sehr häufig mal passiert in der Geschichte, dann zeigt das auch wiederum einen Index, wenn man da in Zahlen gucken möchte. Gibt es zum Beispiel den Knight Frank Luxury Investment Index, den KFLII. Ist ein eigengebildeter Index von Knight Frank, einem großen Immobilienentwickler aus Amerika, die aber auch Alternatives untersuchen. Und die haben schon über Dekaden diesen Index gebildet. Und der befasst sich auch mit Sachwerten. Und dieser Sachwertindex zeigt eine 10-Jahres-Performance von 136% bis Ende 2023. Letztes Jahr gab es einen kleinen Dip, aber immer noch sind wir bei 130% Wertsteigerung im Vergleich zu einem MSCI World auf die 10 Jahre mit 93%. Also eine 40%ige Outperformance ist da nicht schlecht. Auch hier wieder, du musst wissen, in was du investierst. Das heißt, dann lieber zu einem Profi gehen, als es selber zu versuchen. Oder man kennt sich halt in einer Sachwertekategorie besonders gut aus und macht es eben selber. Dann musst du auch das nötige Kleingeld haben, um dir 5-10 Uhren vielleicht zu kaufen und ins Schließfach zu legen oder 5 Autos in die Garage zu stellen, um daran auch wirklich strukturiert über die Zeit zu verdienen. So, und bei uns ist es halt möglich, breit zu streuen. Und deswegen ist es halt bequemer und einfacher, das über ein Marktplatzmodell wie bei uns zu machen.
Kann man so einen Durchschnittswert über eure 50 Exits lösen, wie viel da verdient wurde oder pro Jahr? Oder
ja, insgesamt? Haben wir auch ausgewiesen. Wir haben pro Jahr 28% Rendite brutto ausgezahlt. Absolut. Brutto sage ich deswegen, weil es natürlich bei dem Kauf der Anteile eine Gebühr zu entrichten gibt, die im Durchschnitt 5% auf den Anteilspreis sind, weil ja die physischen Assets gelagert, versichert und auch gewartet werden müssen. Plus unsere Tokenisierungsplattform muss funktionieren und laufen. Das sind also die beiden Gebühren, die wir immer erheben pro Transaktion. Das heißt, diese 5% mal abgezogen, wenn man das so im Durchschnitt rechnen möchte, dann ist man halt bei 23%. Was aber dann eher im
Bereich einmalig abgezogen oder pro Jahr abgezogen?
Nee, einmalig. Immer nur beim Kauf der Anteile, weil wir gesagt haben, wir machen keine Subscription auf diese Gebühren. Okay. Aber wenn du es auf eine längere Haltdauer hochrechnest, dann hast du eben diese 5% auf 5 Jahre verteilt, bist du bei 1% pro Jahr. So.
Ja, verstanden. Gibt es international irgendwelche Wettbewerber, auf die du gerne schielst, die vielleicht irgendwie weniger kritisches Volk um sich drum haben als eine deutsche GmbH? Oder ist das noch eine relativ, gibt es relativ wenig Wettbewerber von euch?
Ich habe bisher nur wenige große in Amerika gesehen. Das waren auch die, an denen man sich ein bisschen orientieren konnte, als wir gelauncht sind. Da gab es die nämlich gerade ganz neu. Das ist einmal Masterworks, die machen tokenisierte Kunstinvestments möglich. Die sind relativ groß geworden, auch in den letzten Jahren. Und dann gibt es eine andere Plattform für Passionate Investments, so nenne ich das jetzt mal, Sammlerstück Investments, die heißen Rally Road. Die sind auch in Amerika, die sind heute rein auf den amerikanischen Markt ausgerichtet. Und wir haben damals ja auch gesehen, die gibt es zwar, die sind auch noch relativ jung und klein. Und in Europa gibt es das noch gar nicht. Zumindest haben wir es damals nicht wahrgenommen. Es gab schon Immobilientokenisierungsplattformen wie eine Exporo und andere. In diesem Segment ja, aber im Bereich der Sachwerte, wie wir das mit dem Fokus auf Sammlerstücke ausgerichtet haben, gab es aus unserer Sicht nichts. Jetzt sind mittlerweile auch ein paar erste nachgezogen, die es da gibt, oder in Erscheinung getreten und auf meinem Radar gelandet, kann man so sagen. Aber es sind nicht mehr als eine Handvoll. Deswegen kann man immer noch behaupten und auch sagen, mit den Zahlen, die wir aktuell haben, sind wir schon in Europa die größte Sammlerstück-Investment-Plattform, die es da gibt.
Gibt es Wirtschaftsfaktoren, wo du merkst, ach witzig, das hilft uns, dann haben wir viel mehr Zugriff auf der Webseite oder das ist ja auf einmal ist viel weniger los?
Ja, merke ich. Aber irgendwie leider trotzdem, das ist so ein bisschen gefühlt der Herdentrieb-Effekt. Wenn es den Kapitalmärkten gut geht und alles wächst und das Investmentklima ist eigentlich sehr freundlich und da gibt es auch diesen Greed and Fear Index, ja, und alles ist eigentlich auf grün, also alle Leute sind gerade am Investieren, dann ist auch bei uns sozusagen eigentlich Wachstum vorprogrammiert, weil dann natürlich auch überlegt wird, wo kann man mit den Gewinnen, die man hier und da erzielt hat, auch ein bisschen was umschichten oder was kann ich denn noch machen, um Geld zu verdienen? So, das ist so die eine Richtung. Und die andere Richtung, da sind wir Gott sei Dank gerade nicht, aber da werden wir wieder hinkommen, ist eine Phase der Destabilisierung und der Krise, wo eine Flucht in Sachwerte passiert. Also am Goldpreis hat man es jetzt schon gesehen, dass die Unsicherheit auch dazu geführt hat, dass Gold durch die Decke geschossen ist. Das ist ja schon ein paar Mal passiert. Das färbt sich auch langsam durch auf Sachwerte. Die sind immer ein bisschen nachgelagerter als die Aktienmärkte. Das heißt, da muss es erstmal richtig ins Taumeln gehen. Und dann geht diese Bewegung raus im Retail-Bereich, im, sag ich mal, Einzelunternehmer-Bereich. Wenn man das aber auf der großen Skala anguckt, im Bereich der High-Net-Worth-Individuals und der institutionellen Anleger, die sind schon seit 2-3 Jahren dabei, Vermögen umzuschichten, alternative Anlageklassen. Nicht umsonst sind die von unterrepräsentierten 2-3% auf fast 20% angestiegen, weil die sich natürlich mit den Gewinnen, die sie damals in den letzten Jahren gemacht haben, auch überlegt haben, wo kann ich diese Gewinne denn jetzt auch parken und aufheben. Und da sind natürlich dann sichere Anlageklassen wie Sachwerte auch sehr interessant.
Ändert AI irgendwas an deinem Geschäftsmodell? Eigentlich relativ wenig, oder? Vielleicht ein bisschen in der Buchhaltung oder ein bisschen irgendwie auf der Webseite, aber ist nicht so, dass irgendwie AI da irgendwie alles anders macht, oder?
Nein, AI ist kein neues Geschäftsfeld, was unserem Geschäftsfeld gefährlich wird, dass jetzt also beispielsweise so eine Plattform durch AI betrieben werden könnte und uns quasi unser Geschäft wegnimmt. Das nicht. AI ist für uns auch nur ein Enabler, um Dinge effizienter abzubilden. Das heißt, wir können uns dieser Technik natürlich zunutze machen und im Beispiel der Asset-Evaluierung unterstützen lassen, unsere operativen Prozesse, auch im Bereich der Content-Generierung natürlich, uns da sozusagen schlanker aufstellen und schneller, besseren, passgenaueren Content vielleicht erstellen, weil es eben über eine KI vorentwickelt wird und wir im Prinzip noch den letzten Touch dran geben. Ja, das definitiv, aber eine KI, die das Geschäftsmodell nachahmt und nachbaut, sehe ich nicht, nein. Das wird nicht der Fall sein.
Ich finde die Idee eigentlich ganz charmant, dass ich irgendwie, dass mir irgendein tolles Gemälde oder sowas mitgehört. Mhm. Ist das auch nochmal so ein Hebel, so eine Art Community-Gedanken hochzumachen, dass ich mir irgendwie bei LinkedIn so einen Wimpel hochladen kann? Ja, mir gehört ein 1700stel Van Gogh oder sowas irgendwann. Also ist das auch so ein Thema, dass ihr merkt, witzig, auch wenn wir da noch so ein bisschen um die einzelnen Sammlerstücke Community bauen, könnte das auch nochmal so eine Art Stickiness reinbringen?
Ja, das ganze Thema Community Building ist für uns sehr wichtig, was wir auch in den letzten Jahren, auch wenn du ja vorhin gefragt hast, was können wir besser machen, was hätten wir lieber anders machen sollen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut gestartet, aber dann im Feld ein bisschen verloren, dass wir es schaffen, dauerhaft unsere Kunden mit den Sachwerten und auch mit dem, was wir als Plattform anbieten, zu begeistern und da auch ein Gemeinsamkeitsgefühl zu erzeugen. Also wir haben jetzt fast 100.000 Kunden und so langsam kommen wir an diese kritische Masse, wo sich das total lohnt, in so eine Community auch zu investieren. Wir haben auch schon ein Kundenloyalitätsprogramm aufgesetzt mit dem Collectors Club. Den gibt's ja schon, wo man ab 5.000 Euro Teil wird einer Community, die dann auch exklusive Angebote von uns bekommt. Einladung zu Events, zum Beispiel vorzugsweise auch Zugriff auf die neuesten Sachwertinvestments vor allen anderen, solche Sachen. Cashback-Deals für Gebühren. Das ist alles schon da, aber natürlich kann man das Ganze noch viel weiter drehen und gerade diese Sachwerte bieten sich extrem gut an, um auch diese emotionale Brücke untereinander zu bauen und natürlich auch ein Stück weit, wie du es gerade beschrieben hast, so ein bisschen auf den Stolz anzuspielen oder auf das
Heritage. Ja, es ist ein viel emotionaleres Investieren als der ETF, den ich irgendwie vorhin schon dreimal erwähnt habe.
Ja, super, haptisch und einfach. Ja. Ja, man kann es nachvollziehen, was ich da eigentlich habe und nicht nur einfach was auf dem Papier.
Was sind Investments, die ihr habt, auf die du ganz besonders stolz bist oder die dich persönlich, die genau das ansprechen, was du gerne magst?
Ich bin schon immer Sportfan gewesen. Das heißt, mich kriegst du ganz oft mit so Sports-Memorabilia. Gerade im Basketballbereich, weil ich halt von Kindesbeinen an selber Basketball gespielt habe, immer noch ein bisschen in meiner Freizeit spiele. Und da, sag ich mal, LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant, so eine Sachen, da bin ich halt irgendwie dann emotional gefangen, weil ich sage, ja, das ist halt meine Jugend und meine Sportidol-Brille, die ich da aufhabe. Ansonsten kannst du mich mit sehr schönen Dingen auch begeistern. Und natürlich mit rationalen Dingen auch, wo ich sage, naja, einen Whisky, den es halt nur 60 Mal abgefüllt gibt, oder gab und jetzt gibt es vielleicht noch 30 Mal und davon haben wir eine Flasche. Da muss ich jetzt kein Raketenwissenschaftler sein, um zu wissen, dass das im Wert in den nächsten Jahren wahrscheinlich sich positiv für mich entwickeln wird, sofern denn eine entsprechende Sammler-Community noch da ist, die Whiskys liebt, wovon man mal weltweit ausgehen darf, weil das Geschäftsmodell mit dem Luxus und auch mit diesen Sammlerstücken ja ein weltweites Phänomen ist.
Zum Thema Whisky habe ich heute gerade lustigerweise gelesen, dass Jack Daniels Tennessee, also die Jack Daniels Destillerie, ist in einem County in den USA ein sogenannter Dry County. Das heißt, in dem County darf kein Alkohol verkauft werden. Und Jack Daniels hat da einfach nur eine Ausnahme. Aber ansonsten sozusagen außerhalb von Jack Daniels darf niemand in dem County Alkohol handeln. Das fand ich ganz lustig.
Okay.
Aber ansonsten unrelated zum Thema. Gibt es was Spannendes, was ich noch vergessen habe anzusprechen oder wo du sagst, das ist eigentlich immer ein guter Moment, um nochmal the records straight zu setzen oder den Leuten nochmal zu sagen, klar zu sagen, was Christoph in seinen vielen Fragen nicht richtig herausgearbeitet hat?
Also grundsätzlich haben wir alle wesentlichen Themen durch, wie das Modell funktioniert. Was, glaube ich, wichtig ist, man muss sich immer Gedanken machen, wenn man Geldanlage betreibt, privat für sich, dass das immer einen mittel- und langfristigen Charakter haben sollte. Das heißt, Sachwerte sollten in jedem Fall eine Rolle spielen. Wie stark die Ausprägung dafür ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist sozusagen der Call to Action, mal bei uns vorbeizugucken und zu schauen, was wir alles so im Angebot haben. Durch das Marktplatzmodell wird sich dieses Angebot jetzt noch schnell weiter vervielfältigen. Und wir haben weiter noch interessantere, noch hochpreisigere, noch exklusivere Deals, als wir es in der Vergangenheit hatten, weil wir dann eben auch Volumina anbieten können, zu denen wir vorher keinen Zugriff hatten. Das wird sich also jetzt in den nächsten Monaten und Jahren deutlich nochmal verändern. Da wird es also noch viel, viel spannendere Sachen geben, als was wir vielleicht schon bisher machen konnten. Ja, und auf der Vertriebsseite bin ich natürlich auch sehr daran interessiert an potenziellen neuen Partnern, die das Produkt mit anbieten wollen auf ihrer Plattform. Bedeutet, da wo Leute ihr Geld haben, dass man dort auch Möglichkeiten zum Diversifizieren anbietet. Und wenn ich heute eine Neobroker bin oder eine Direktbank bin oder ein Wealth Manager bin, dann sollte ich meinen Kunden eben auch, wenn sie fragen, was kann ich noch tun und wie kann ich mein Geld noch aufbewahren und vermehren, auch raten, in Diversifikation zu investieren. Und wir sind ein Lösungsanbieter dafür. Deswegen auch dort sozusagen sind wir schon dran, dass wir eben gerade für die Handelbarkeit dieser Sachwerte eben auch noch mehr Kunden ansprechen können über Partnerstrukturen. Ja.
Kennst du den Anbieter Lemon Markets?
Die kenne ich, ja. Mhm.
Das fiel mir gerade ein, die hatte ich mal im Podcast und der meinte halt, sie machen alles für jeden handelbar, sodass ich nicht irgendwie zum Neobroker laufen kann, sondern dass selbst wenn ich als Unternehmen bin und sage ich mal eine Altersvorsorge für meine Mitarbeitenden, dass ich das dann direkt über Lemon Markets machen kann. Und eigentlich wäre es ja toll, wenn man euch dann in das Lemon Markets einbaut und dann kann irgendwie jedes Unternehmen, das da angeschlossen ist, auch einfach sagen, ah toll, ich kann jetzt einfach 7% in Festwert, nee, wie heißt das Wert, nicht Festwert?
Festwert,
wie heißt deine, nee, also, wie heißt deine Investmentklasse? Sachwerte. Dann kann ich ja 7% einfach in Sachwerte investieren und dann drehen wir sozusagen den Regler einfach zu Timeless Investments auf. Das wäre doch toll,
wenn das so skalieren
würde. Ja, ne?
Ja. Das wäre sehr charmant. Also da geht es dann natürlich in den Feinheiten darum, kann das alles produktseitig so angeboten werden? Gibt es da auf deren Seite die richtigen Prozesse und auch regulatorischen Rahmenbedingungen für? Aber wenn das einmal durchevaluiert ist, ist das auf jeden Fall ein sehr gangbarer Weg. Um weiter
im Prinzip. Ich nehme immer 5% im Erfolgsfall und bitte nicht melden, wenn es nicht läuft.
Genau. Also genau. Vom Produkt her ist das ein Produkt, was kein klassisches Finanzprodukt ist. Das ist ja das Schöne. Mhm. Also es hat einen emotionalen, haptischen Charakter, aber eben auch in der Art und Weise, wie es vertrieben werden kann, ist es eben keine Aktie, auf der du 1% Ordergebühr nimmst. Ne? Das ist einfach nicht der Fall. Das heißt, das ist eben auch sehr attraktiv für andere Partner.
Dann hoffe ich, dass die Zuhörenden mal auf eure Webseite gehen und sich mal angucken, was es so gibt. Und vielleicht der ein oder andere Partner auch mal sagt, das ist, hört sich alles ganz, ganz logisch an und ist ja auch, hast du ja auch nicht erfunden, wie du schon sagst, dass es Sachwerte gibt und dass Menschen in Sachwerte investieren und dass es irgendwie ganz gut klappen kann. Und wenn du irgendwie sagst, auf der Sachwerte-Index outperformed über die letzten 10 Jahre den MSCI World, dann hat man auch die Leute mal beruhigt, die immer genau sagen, aber MSCI World, toll, finde ich sehr gut. Malte, lieben Dank, dass du so geduldig geantwortet hast. Ich finde es natürlich besonders interessant, so Insights zu bekommen, auch natürlich über die schwierigen Zeiten, die ihr hattet und fand es interessant, wie du als Pionier dann die ganzen unvorhersehbaren Challenges löst. Dir und Timeless und natürlich euren Anlegern ganz, ganz viel Erfolg.
Ganz lieben Dank, Christoph. Hat mich sehr gefreut, heute bei dir zu sein. Hat mir viel Spaß gemacht.
Danke auch an euch zu Hause fürs Zuhören. Ihr kennt den Drill. Hat's dir gefallen, dann gib uns Sternchen, Likes, empfiehl uns weiter. Und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Malte
und von Christoph. Tschüss.